Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-System gehen, aber...
Aber schon noch wieder aggressiv. Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Schönes Sonntag, liebe HörerInnen. Ja, ihr hört richtig, heute nicht am Montag Aufnahme, sondern am Sonntag. Irrenhaus Unterhaus ist ihr, euer Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga von und mit Fums. Ich bin Ole und mir zugeschaltet ist wie jede Woche Jan-Erik. Moin.
Moin Giorno, ja.
Ja.
Schönen Sonntag, deshalb auch verspätet an die Hörerschaft, die es ja dann am Dienstag hört. Euch gedrückt und fühlt euch nochmal in den Sonntag und ins wohlige Wochenende gehüllt.
Ja, genau. Wir haben jetzt hier extra uns aufgemacht, den Heiligen Sonntag. Am Heiligen Sonntag arbeiten wir für euch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch under the influence, um das mal so nett auszudrücken. Hansa hat gegen Sandhausen gespielt, um das hier mal kurz abzuhaken. 1:1. Und ich weiß, wir haben einige Fans oder einige HörerInnen, die Sandhausen-Fans sind. Und ich hab euch wirklich lieb. Aber das, was euer Club da heute gezeigt hat, das war wirklich derbe unterirdisch. Also es grimt mich immer noch so extrem, dass Hansa da nicht 3 Punkte geholt hat, weil das, was Sandhausen gezeigt hat, bei einem Aufsteiger, der Hansa ist, da muss man echt sagen, ey, Hut auf. Also ganz ehrlich, das war grottenschlecht. Also wir haben 2 Chancen gehabt. Eine war dann das Tor durch Arne Sicker und dann nochmal eine durch Benchup irgendwann in der zweiten Halbzeit. Aber sonst gar nichts, völlig destruktiv. Hansa hat die ganze Zeit das Spiel gemacht. Klar, Chancen wieder nicht genutzt, kennen wir ja, alte Leier. Aber ich dachte jetzt mit Alois Schwarz kommt so ein bisschen irgendwie neuer Schwung rein, aber keine Ahnung. Die Ergebnisse stimmen so halbwegs natürlich, seitdem er da ist. Aber das, was sie spielerisch gezeigt haben, Gott, oh Gott. Aber bitte nicht übel nehmen, liebe Sandhäuser und Sandhäuserin.
Ja, sowas übrigens, sei dir zugestanden, dieser Hate an dieser Stelle.
Bevor wir reingehen in Liga 2, heute wieder eine Begegnung. Ich stand vor dem Stammbäcker. Du kennst die, kleine Bäckerslädchen, wo immer Schlangen sich vorbilden. Und auch ich habe mich dort heute eingestellt und habe so ein bisschen rumgestanden und rumgeschaut, als ich gewartet habe, um mir mein Schokofranzbrötchen zu besorgen. Und wer kommt da vorbei gejoggt, direkt in der Straße, in der die Konditorei ist? Na?
Na, sag es. Ja,
Buchtmann von St. Pauli.
Ach, okay.
Unfassbar,
ne? Die Sammlung erweitert sich hier, der Profis, die hier im Podcast schon mal sozusagen vorbeigelaufen sind.
Ja, und das Witzige, Anfang der Woche war ich auch bei dieser Konditorei und weißt du, wer da vor mir im Laden war? Stefan Böger, NDR-Experte für die dritte Liga letztes Jahr und auch HSV- und Hansa-Spieler ehemaliger.
Und auch irgendwann mal in grauer Vorzeit Holstein-Trainer, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau. Und dann deutsche U-Mannschaften und Dynamo Dresden, glaube ich, auch. Also auch ein großer Name. Ja. Dieser Bäcker da ist wirklich Hotspot für Prominente.
Ja, unfassbar. Einfach mal öfter da hinstellen und einen Gast da einsacken für einen Podcast.
Die suchen auch gerade immer noch Aushilfen. Ich überleg mal.
Ja,
vielleicht,
guck mal,
kommt man dann mal in Kontakt mit den Leuten, das wäre ja eine coole Sache.
Ja.
Nee, aber gut, lass uns dem grauen Alltag widmen und der spielt in Liga 2, genauso wie in Liga 3, aber mit Liga 2 beginnen wir. Und zwar gab es ein Duell von 2 Mannschaften, die jeweils einen neuen Trainer vorgestellt haben vor 2 Wochen. Einmal war es Ingolstadt mit André Schubert und Holstein Kiel, haben wir schon mal drüber geredet, mit dem Ex-Hoffenheim-Coach Rapp. Und ich möchte gerne wissen, wie du das Spiel einordnest. Es war ein 1:1, der spannenderen Sorte, der schlechteren Sorte. Wie hast du das Spiel gesehen? gab es bei Ingolstadt schon unfassbare Neuerungen oder bei Kiel? Ja, vielleicht einmal kurz, da du ja Kiel-Fan bist und das wahrscheinlich geschaut hast, wie ich dich kenne. Ja,
das habe ich.
Was war da los?
Ja, also es war jetzt nicht übertrieben spannend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also von Holstein-Seite waren es auf jeden Fall zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war man offensiv auf jeden Fall da. Man war jetzt nicht besonders gefährlich, aber es gab auf jeden Fall die Bemühungen nach vorne. Wenig Chancen allgemein in der ersten Halbzeit. Die erste Chance war auch gleich das Tor, das 0:1 für Kiel, erzielt durch Pichler, der frisch reingekommen war, und auch der Vorbereiter Mikkel Kirkesgau ist frisch reingekommen, was mich sehr erfreut hat. Johannes Vandenberg ja auf hinten links vorher immer gesetzt gewesen, das hat sich jetzt erstmal geändert. Allgemein auch neues System, was Marcel Rapp da an den Start gebracht hat, nämlich eine Dreier- respektive Fünfer Kette, also in der Innenverteidigung dann Teska, Wahl und Lorenz, alle drei Innenverteidiger am Start, und auf Außen dann Neumann und Kirkesgau. Und ja, insbesondere letzterer hat mir gut gefallen, hatte eigentlich viele Aktionen, und eben auch bei der Flanke auf Pichler konnte er glänzen, die war maßgeschneidert, obwohl Pichler gar nicht so gut zum Tor stand. Also ja, der Stürmer hat es echt gut gemacht.
Die Qualität vom Rekordeinkauf.
Ja, ne? Also da hat sich sein Stürmerinstinkt das erste Mal bezahlt gemacht. Also war wirklich gut, wie er den Ball verarbeitet hat und ins Tor geköpft hat. Viel mehr kam dann allerdings auch nicht mehr in der ersten Hälfte von beiden Mannschaften. Es gab noch eine halbwegs gute Chance für Kiel, als Pichler am ersten Pfosten verpasste und dann am zweiten Pfosten Gauss schneller geklärt hat, als Neumann da sein konnte. Ja. Und das ist eigentlich alles Erzählenswertes aus Halbzeit 1. Ingolstadt jetzt auch nicht besonders bissig oder gefährlich, eher ungefährlich nach vorne hin in der ersten Halbzeit gewesen. Das sollte sich aber ändern in der zweiten Hälfte. Da war es ein komplett anderes Bild. Holstein mit der Führung sind sie ja wieder rausgekommen. Diese Freude währte allerdings nur sehr kurz, weil direkt nach Wiederanpfiff Stefan Kutschke das 1:1 erzielte. Und es war fast eine Kopie des Kopfballtors von Pichler. Ähnliche Position, gute Verarbeitung, Flanke und drin war er, der Ball. Wieder ärgerlich aus Kieler Sicht. Sowas passiert ja häufiger, besonders gefühlt auch in dieser Halbzeit, in dieser Saison, dass man am Anfang einer Halbzeit mit dem Kopf noch nicht wieder da ist und ein frühes Gegentor kassiert. Sehr ärgerlich auf jeden Fall.
Da hat dann auch die defensive Ausrichtung nicht geholfen.
Nee,
anscheinend.
Das stimmt.
Sonst, ich sehe hier einen Torschuss von Holstein, das wird wahrscheinlich das Tor gewesen sein. Ja. Also auch offensiv lief mal wieder nicht so viel. Wo waren da die Fehler? Also wer hat das Kombinationsspiel zwischen Mittelfeld und Sturm wieder nicht funktioniert, oder waren sie in der zweiten Halbzeit einfach dann komplett abgeschaltet und sind nicht mehr über die Mittellinie gekommen? Weil so wirkt es fast, wenn man sich die Statistiken
hier anschaut. So war es auch. Also jeder Ball, wenn sie sich befreien konnten, war sofort wieder weg. Man kam wirklich nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus, aus Kieler Sicht. Benger, Porat, Mühling haben da echt leichtfertig die Bälle verloren. Ingolstadt hat natürlich auch Druck gemacht, früh attackiert in der zweiten Hälfte, aber trotzdem, weiß ich nicht, war unnötig, da sich so zurückzuziehen. Aber vielleicht auch dann das Lob an die Ingolstädter, die es ja dann gut gemacht haben. Da hat die Halbzeitansprache von André Schubert auf jeden Fall gefruchtet. Und aus der Ingolstädter Sicht muss man fast auch ein bisschen unglücklich sein, dass es nur am Ende ein 1:1 geworden ist, weil es gab auf jeden Fall auch noch gute Chancen, da vielleicht noch das zweite nachzulegen. Wieder Kutschke, in der 81. Minute war das, da scheiterte er nur an dem Fuß von Holstein-Torwart Thomas Dehne. Ansonsten, Ingolstadt, bessere Mannschaft, engagierter, hier und da noch ein paar kleinere Chancen. Das einzig Gute nach dem Spiel vielleicht aus Holsteiner Sicht, dass Ingolstadt weiter auf Distanz gehalten wurde. 4 Punkte Abstand noch zu Platz 17 und Ingolstadt. Ingolstadt hat jetzt einen Platz gut gemacht durch die Niederlage von Aue und wenigstens etwas.
Ja, kann man sagen, dass Ingolstadt dann vielleicht so ein bisschen von Schubert einen Offensivgeist eingehaucht bekommen hat, weil der war auch unter Petzold manchmal da, aber dann war es häufig ja Kraut und drüben nach hinten und man hat dann die Tore kassiert.
Ja.
Vielleicht kann er ja so ein bisschen Stabilität reinbringen. Du kennst ihn ja auch noch als Kieler Trainer. 6 Pflichtspiele waren das, oder?
Ja, 6 unerfolgreiche Pflichtspiele, ganz genau.
Oh Gott. Ja,
oder na, 6 Ligaspiele auf jeden Fall. Ja.
Ah ja, drücken wir mal die Daumen, dass das auf jeden Fall besser wird in Ingolstadt. Aber okay, auf dieser Leistung lässt sich aufbauen. Aber man muss ganz klar sagen, unsere beiden Vereine, wir haben vorher darüber geredet, hatten beide so 6-Punkte-Spiele.
Ja.
2 Euro ins Phrasenschwein. Und ja, beide aber eher eher ernüchternd abgeschlossen. Also sowohl Hansa als auch Holstein können sich nicht wirklich da ein kleines Polster verschaffen unten drin, sondern sind immer noch mittendrin und unser Blutdruck sinkt nicht. Also
ja,
ist total. Nicht so geil, ne, das Gefühl.
Nee, also, das stimmt. Für Hansa lief es ja sogar noch besser, wenn ich deinen Erzählungen Glauben schenken kann.
Aber irgendwann kannst du ja auch nichts davon kaufen, nee, ne? Wenn du halt, ich meine, das ist ja jetzt wirklich häufig so gewesen. Hansa spielt gut, also auch echt nicht wie ein Aufsteiger, machen ja auch häufig das Spiel. Aber wenn dann die vorne die Chancen nicht gemacht werden, wirklich eine Chance, da bin ich hier echt ein bisschen lauter geworden, da trifft Behrens die Latte und der Ball prallt von der Latte ab auf Mambas Kopf, der trifft den Pfosten und danach prallt der Ball vom Pfosten nochmal vor Behrens Füße und dann drüber weg, obwohl das freie Tor vor ihm war. Und echt so ein, also ja gut, wie verhext, aber okay, ich denke mal, das ist auf jeden Fall perspektivisch, glaube ich, dass es reicht am Ende für die Klasse. Und das glaube ich auch bei Holstein, weil da dann auch am Ende die Qualität einfach, glaube ich, zu hoch ist. Und das sich durchsetzt auf lange Sicht.
Ja,
ich finde, es fühlt sich auch schon total lang an die Saison, aber wir dürfen nicht vergessen, gerade in Liga 2 sind jetzt 10 Spieltage gespielt, also nicht mal ein Drittel. Also da ist auch noch echt viele Punkte, die es da zu holen gibt. Eine Frage hatte ich noch, und zwar zur Position von Kirkesko. Hier steht bei Google, der hat irgendwie zentral im Mittelfeld gespielt. Kannst du das unterschreiben oder ist dir einfach wieder Quatsch angezeigt?
Also ich fürchte, dass dir da Quatsch angezeigt wird, weil ich habe ihn links gesehen und so ist er auch hier auf der Aufstellung, die ich vorliegen habe.
Ja,
er war so ein Wingback. Genau.
Dann haben sie es mit Mühling hier nämlich vertauscht, weil der wird nämlich mir links angezeigt und auch noch unter dem Namen Bieler. Also okay, Google-Aufstellung.
Der alte Stand, der ganz alte Stand.
Lieber nicht mehr vertrauen. Aber gut, ja, Kellerduell, beiden nicht so wirklich was gebracht. Ingolstadt immerhin jetzt auf dem 17. Platz, 5 Punkte, Holstein Platz 15 und 9 Punkte, dann 14 Hannover, dann Hansa mit 11 Punkten. Also es ist immer noch super eng da unten, aber genau, gerade Ingolstadt und Erzgebirge Aue müssen aufpassen, dass sie da jetzt nicht langsam abreißen lassen, weil dann wird's eng und ungemütlich. Ja. Dazu überwintern ist ja auch immer... Ist ja auch immer blöd.
Ja.
Na gut.
Ich habe ein bisschen Angst vor nächster Woche. Da können wir vielleicht auch noch ganz kurz drauf schauen. Hansa spielt ja gegen St. Pauli. Da solltest du auf jeden Fall auch Angst haben. Die ja auch mittlerweile richtig am Marschieren sind. 3 Punkte Vorsprung auf Platz 2.
Irre.
Ja, da das Derby ja auch das erste Mal wieder in der zweiten Liga. Wie blickst du dem entgegen?
Ja, total emotional auf jeden Fall, weil ich kann mich noch sehr gut an das letzte Spiel erinnern, was Hansa hier in Hamburg hatte beim FC St. Pauli, auch in der zweiten Liga damals, da wurden die Fans nicht ins Stadion gelassen und wir waren alle in Altona und haben eine große Demo gemacht und ich habe daran auch teilgenommen, war noch super jung, also 14, 15 vielleicht und es war ein geiles Gefühl, mit den ganzen Fans rumzulaufen am Fischmarkt runter und ja genau gegen die Stadionverbote zu protestieren. Und natürlich gibt es auch diese alte Rivalität zwischen Hansa und St. Pauli, die ja gerne auch von den Medien immer als eine politische Einstellung, also dass die Rivalität darauf fußt, das wird gerne so gesponnen. Ist schon lange nicht mehr so, aber trotzdem ist es cool. Es sind zwei Vereine mit einer klasse Fanbase und einem coolen Support und deswegen glaube ich echt, dass da ordentlich was abgeht im Stadion und ich hoffe, dass dieses Mal alle Fans rein können und ja, fair und lieb sich dort auf den Rängen trennen und dann natürlich Hansa mit 3 Punkten als Überraschungssieger nach Hause geht, weil ich kann mich auf jeden Fall nicht mal daran erinnern, dass Hansa mal in Hamburg gewonnen hat bei St. Pauli.
Ja, okay. Aber in solchen Spielen ist ja immer alles drin. Also auch das klingt wieder so phrasig. Aber das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel beim Stadtderby St. Pauli HSV. Da sieht St. Pauli regelmäßig sehr gut aus, obwohl sie ja fast immer als, zumindest auf dem Papier, nicht unbedingt als Favorit da reingehen. Vielleicht eine ähnliche Konstellation. Vielleicht ist da dann auch was drin. Ja.
Für wen geht's denn gegen Holstein ran?
Ja,
du meintest beide schwierige
Aufgaben. Ja, gegen Darmstadt. Und da glaube ich auch, dass so eine Leistung wie jetzt gegen Ingolstadt nicht reichen wird. Hat man ja heute gesehen. Nee. Ich habe es nicht gesehen,
das Spiel. Abgeliefert haben sie wieder, ja.
3-0 haben sie gewonnen gegen Werder, genau.
Ja, krass. Also Darmstadt, auch so ein bisschen Licht und Schatten. Wir haben ja schon drüber geredet. Hansa hat zum Beispiel auch gewonnen gegen sie, aber...
Ja, aber auch das, wie gesagt, war ja so der einzige Patzer neben den Corona-Niederlagen am Anfang, die sie sich geleistet haben, und jetzt stehen sie auf Platz 6 und sind nur 3 Punkte vom Relegationsrang 3 und Schalke 04 entfernt.
Ja, Luca Pfeiffer. Ja, Luca Pfeiffer, du hast schon wieder doppelt getroffen.
Ja.
Und bei Werder, ja, weiß man wieder nicht, ne? Es ist wie so ein Wellenbad.
Ja, genau.
Dann kommt wieder eine, dann bist du wieder in einem ruhigen Tal, dann kommt sie wieder direkt in dein Gesicht.
Und ganz immer 3-0, seltsam, ne? Das ist auch so eine Konstante in diesem Jahr. Entweder verlieren sie 3-0 oder sie gewinnen 3-0. Einmal haben sie auch 4-1 verloren gegen Paderborn, also auch 3 Tore die Differenz. Mhm. Ja, schwer zu sagen, was da los ist. Sie können nichts anderes.
Ja,
aber die Konstanz immerhin da vorhanden
im Ergebnis. Vielleicht jetzt wieder mal ein bisschen Perspektive bei Werder für Kreativität im Mittelfeld. Leo Bittencourt war wieder im Kader, hatte einen kleinen Einsatz, ist natürlich extrem wichtig, super erfahren und glaube ich, kann der Mannschaft sehr viel weiterhelfen, denke ich auch, und kann da mit Schmidt und Rapp vielleicht nochmal so ein bisschen mehr für Impulse sorgen, als es Gruev heute konnte, weil ja, sah nicht so doll aus gegen Darmstadt.
Ja.
Gut, dann können wir jetzt ja mal nach oben in die Tabelle schauen und gehen zu einem Spiel, was wir beide auch anteilig geschaut haben, und zwar HSV gegen Düsseldorf. Ich habe mich da vor allem in die erste Halbzeit vertieft, muss ganz ehrlich sagen, dass ich ab der 60. nicht mehr geschaut habe, deswegen auch den ganzen Comeback-Grind der Düsseldorfer gar nicht mehr mitbekommen habe. Aber 1:1 heißt es am Ende. Und ich denke mal, du unterschreibst es, als jemand, der das Spiel gesehen hat, zu wenig für Schwarz-Weiß-Blau, oder?
Ja, eigentlich schon. Und es lief wie so häufig. Erstmal in Führung gegangen, hast du ja auch dann noch gesehen. In der Anfangsphase machte ja zunächst sogar Fortuna Druck. Und etwas überraschend kam dann das 1-0
für
den HSV zustande, genau. Und beim 1-0 muss man ganz ehrlich sagen, Robert Glatzel, ganz starke Leistung, wie er den Ball verarbeitet. Aber auch sein Gegenspieler Nedelcu hat da im Zweikampf mit ihm keine gute Figur abgegeben, hat irgendwie eine falsche Bewegung gemacht, das Gleichgewicht so ein bisschen verloren, und Glatzel ist einfach ausgebufft, stark den Ball verarbeitet und dann ins Eck versenkt, platziert, und dann stand es 1-0. Und dann, von da an, war der HSV voll drin im Spiel, hatte eigentlich alles im Griff. Und in die Karten, zumindest auf dem Papier, wenn man den HSV öfter schaut oder sogar HSV-Fan ist, dann weiß man ja, solche Ereignisse sind nicht immer positiv zu bewerten, weil es gab eine rote Karte für Edgar Pripp nach
da müssen wir drüber reden,
Eingriff des VAR. Ich. Gerne, ja.
Genau, ja, was sagst du? Er ist da Leibold schön in die Flanke gesprungen. Klar, offene Sohle, ja. Hat ihn da so knapp über des Knöchels getroffen. Ja. Am das Anfang.
Schienbein seitlich, genau.
Genau, Schienbein seitlich. Anfangs habe ich gedacht, als ich die erste Wiederholung gesehen habe, okay, warum wird sich das nochmal angeschaut? Ist klar gelb. Aber dann, als die nächsten Zeitlupen kamen, habe auch ich gedacht, so,
uff,
dumm. Also allerdings. Echt richtig dumm, zu der Zeit irgendwo am Mittelkreis da so reinzugehen. Und es am Ende, muss ich sagen, gerechtfertigt gewesen, meiner Meinung nach, die rote Karte, auch wenn es da andere Meinungen gab, aber
absolut.
Ich denke mal,
also ich denke auch, dass das
in Ordnung geht. Ne?
Ja, klar. Also in den je öfter man sich das angeschaut hat, so ging es mir auch, desto übler sah man, wie er ihn getroffen hat, Leibold von der Seite. Er knickt noch so weg, weil er da den Schlag mit der offenen Sohle auf das Schienbein von der Seite bekommt, auf die Wade. Also da kann er fast noch froh sein, Edgar Pripp, dass sich Leibold da nicht noch schwerer verletzt vielleicht.
Ja, wirklich.
Ja, also das geht in Ordnung. Leibold musste ja auch ein paar Minuten noch behandelt werden, konnte dann weiterspielen, aber rote Karte ging auf jeden Fall in Ordnung. In der Situation ja übrigens auch, wo das dann mit Hilfe des VAR überprüft wurde, wurde ja der Assistent noch mit einem Gegenstand beworfen. Das konnte man auch live sehen.
Ich glaube, es war ein TV. Kugelschreiber.
Ja. Auf jeden Fall hat der Schiedsrichter, wollte gerade wieder Richtung Spielfeld sprinten und Edgar Pripp die frohe Botschaft überbringen. Und dann drehte er sich doch nochmal kurz um zu seinem Assistenten, der ihm das Ganze dann gezeigt hat. Eine sehr aufgeheizte Stimmung gestern im Volkspark.
Ja.
Hast du es auch so wahrgenommen?
Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Es gibt nämlich auch noch andere Dinge, wodurch die Fans negativ aufgefallen sind. Nicht nur durch diesen Wurf, sondern auch durch Äußerungen. Man muss dazu sagen, Khaled Naray, rechtes Mittelfeld bei Fortuna Düsseldorf, hat eine HSV-Vergangenheit. Hatte da nicht so ganz glückliche Auftritte und auch nicht so einen ganz glücklichen Abgang. Aber das, was angeblich passiert sein soll, ist damit nicht zu entschuldigen. Khaled Naray hat es heute nochmal auf Instagram geschrieben und auch ein HSV-Fan, der im Block 22b saß, hat es bestätigt. Es soll wohl extreme rassistische Beleidigungen gegeben haben aus dem HSV-Block von einigen Idioten in Richtung Khaled Naray und es ist ja mittlerweile schon fast wieder alle zwei Wochen so, dass wir theoretisch über sowas reden könnten. Und weiß ich nicht, mich macht's einfach nur noch müde und traurig und ich bin genervt und keine Ahnung. Stadionverbote, ich hoffe, dass die Leute ermittelt werden können. Aber ganz ehrlich, wenn ihr sowas merkt, dann tut euch zusammen mit ein paar Jungs, die neben euch stehen, und dann geht zu dem hin, sagt dem die Meinung. Weil es kann nicht sein, dass irgendwie die Leute die größte Klappe haben, weil es ja, wie wir wissen, die schweigende Mehrheit gibt, die das halt nicht so sieht. Und da muss man sich dann einfach irgendwie mal ein bisschen connecten und dann auch vielleicht während des Spiels dann schon mal zu einem Ordner gehen und sagen, hier, guck mal, der hat das und das verzapft und das und das gesagt, schmeiß den mal raus, weil das ist echt scheiße, ist für die Spieler auch super scheiße. Übrigens soll es dabei wohl nicht geblieben sein. Dieselben Fans hätten wohl angeblich auch noch Bakary Jatta, also ihren eigenen Mann, später beleidigt, verunglimpft und mehrmals die N-Bomb gedroppt. Also ja, shake my head, keine Ahnung. Absolut bescheuert, absolut, was für Idioten.
Unverständlich. Ne? Komplett unverständlich auf jeden Fall. Ich weiß übrigens gar nicht, ob der Abgang jetzt so so negativ von beiden Seiten, vom HSV und von Khaled Naray, abgelaufen ist. Ich glaube, Naray hatte einfach andere Erwartungen, was seine Spielzeit anbelangt. Und so hat man sich dann einfach getrennt. Er hat den Verein gewechselt. Und selbst wenn der Abgang unrühmlich gewesen sein sollte, ist das natürlich absolut keine Rechtfertigung für so ein Verhalten. Und man konnte auch während des Spiels immer wieder sehen, dass Naray mit Bierbechern beworfen wurde. Bei Eckstößen zum Beispiel, in einer Situation hat er auch sehr deutlich seinen Kopf geschüttelt und sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Also allgemeine sehr aufgeheizte Stimmung im Volkspark. Unverständlich vielleicht, ich weiß es nicht, auch der Überschwang, dass man da mit 2G wieder eine halbwegs volle Hütte hatte. Keine Ahnung, vielleicht hat er das eine das andere bedingt. Auf jeden Fall nicht zu entschuldigen, so ein Verhalten gegenüber eigenen Spielern oder eigenen Ex-Spielern oder gegenüber egal wem.
Auf jeden Fall.
Ja.
Na gut, wollen wir wieder aufs Sportliche kommen?
Ja, genau.
Total. Weißt du, wer mir gut gefallen hat? Das wollte ich noch einmal sagen. In der ersten Halbzeit vor allem Jonas Meffert. Der hat echt ein paar ganz gute Bälle abgefangen und auch geschlagen. Also gefiel mir da im defensiven Mittelfeld. Und auch Suhohn hat jetzt auch noch nicht so viel Einsatzzeit gehabt in der Saison. Gefiel mir auch ganz gut. Also die beiden Akteure, die Walter aufgestellt hat. Ich meine, Meffert ist ja eh immer aufgestellt, aber Suhohn nicht immer, fand ich besonders gut in der ersten Halbzeit. Obwohl es dann so ab der 30. Minute ein bisschen langweiliger wurde und dann anscheinend in der zweiten Halbzeit entglitt.
Ja. Auch dazu nochmal einmal, Suhohn und Meißner sind mir auch positiv aufgefallen. Finde ich eh gut, dass die da jetzt mal häufiger eine Chance bekommen eigentlich. Gefällt mir sehr. Und um das auch nochmal zu sagen, Tommy Doyle, ja ausgeliehen, hört sich ein bisschen an wie Tommy Doll, oder?
Ja,
Tommy stimmt. Doyle, auf jeden Fall.
Alles bla 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 ist das doch.
Genau der. Ausgeliehen von Man City auf jeden Fall. Ich glaube, Pep Guardiola hat ihn da auch schon mal ein paar Mal zu Kurzeinsätzen verholfen. Der hatte ja gegen Aue noch eine sehr starke Chance, Gelegenheit, die dann ja auch zum Tor mündete, zu dem Eigentor, wo er die Latte traf. Gestern kam er erst in der 87. rein, fand ich sehr schade. Und auch da, ich habe es bei Sport1 geguckt und Martin Harnik war da Co-Kommentator und der hat ihm auch ein herausragendes Level attestiert. Also er meinte, er könnte echt das Hamburger Spiel nochmal auf ein neues Level heben. Ja, bin ich gespannt. Er hatte auf jeden Fall die Erklärung parat, dass er bisher nur so wenig spielt, weil er das System noch nicht so verinnerlicht hat. Mag sein. Auf jeden Fall Doyle auch ein sehr interessanter Mann. War ich gestern auch ein bisschen enttäuscht, dass er erst so spät reinkam.
Ja. Okay. Hätte ich auch mal Sport 1 gucken sollen, weil Martin Harnik ist ja doch ein besonderer und angenehmer Experte. Ich war gestern wieder mit Sky am Start.
Ja.
Thorsten Matuschka und Stefan Hempel. Naja, das muss man mögen.
Ja, ach, ich finde die beiden gar nicht so schon scheiße, aber okay.
Oh, Tusche nervt schon manchmal. Auch heute war wieder in der zweiten Liga, in der Halbzeit hat er irgendeine Analyse auch geliefert zu Marvin Ducksch und das war auch alles wieder so, weißt du, wie wenn mir das irgendwie mein besoffener Kollege in der Kneipe erzählt. Also manchmal echt so obvious Sachen, die da genannt werden. Ich meine, es ist cool, dass er sich nicht verbiegt fürs Fernsehen.
Ja.
Und der Trend tendiert ja auch dahin. Also Sandro Wagner ist ja auch so ein ähnlicher Typ, dem ich aber noch ein bisschen mehr Sachverstand attestieren würde. Aber ja, mein Ding ist es nicht mit Matuschka. Aber gut.
Okay. Ja,
es scheinen ja ihn viele zu mögen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, ich bin dann nächstes Mal beim Topspiel der zweiten Liga Samstag auch dann wieder bei Sport 1.
Ja, da hat mich ein bisschen, ich glaube, Höhner war das, der Kommentator, der hat mich ein bisschen
genervt. Ja, der ist Kommentator, auch, genau. Der ist immer wie so ein Opa, finde ich manchmal.
Ja, und der
hat der aber so komische junge Begriffe verwendet.
Ja, genau, er meinte das auch richtig und wichtig an einer Stelle. Auf jeden Fall,
hat sein lustig. Enkel ihm gesteckt, der Monte guckt.
Ja.
Wahrscheinlich.
Genau. Naja.
Na gut.
So, nun aber wieder zum Sportlichen. Wir wollten ja darauf zurückkommen, wie der HSV das Ganze dann doch noch irgendwie aus der Hand gegeben hat. Und zwar lief das wie folgt ab irgendwie, das hatte auch Martin Harnik bemerkt, war die Konterabsicherung der Hamburger quasi nicht vorhanden. Es gab mal eine Situation, ich weiß nicht mehr, wer da völlig frei, ich glaube es war sogar Naray, der völlig frei aufs Hamburger Tor da durchmarschierte, weil alle aufgerückt waren auf Höhe der Mittellinie. Ein langer Ball in die Tiefe und er stand vorher, Fernandes wollte nochmal querlegen und dann ist auch der zurückgesprintete Jonas Meffert zur Rettung geeilt und konnte seine Fußspitze noch zwischen Naray und den anderen Düsseldorfer legen, reingerätschen und dann zur Ecke klären. Also hauchknapp ist da schon der Gegentreffer passiert. Und solche Situationen gab es noch ein, zwei Mal mehr und das in Überzahl. Das ist ein bisschen unverständlich. Das ist vielleicht auch eine Systemsache, die Walter da drin hat. Ich erinnere mich, bei Holstein war es ähnlich, weil Tim Walter einfach gerne hochstehende Innenverteidiger scheinbar hat, die auch ein bisschen das Spiel mit aufziehen. Ist ja alles schön und gut, aber ein bisschen eine Balance zwischen Angriff und Verteidigung und Absicherung vor allem sollte dann doch schon vorhanden sein. Naja.
Ja.
Aber der HSV irgendwann hatte dann wieder was zu verlieren. Hat man ja auch häufiger schon gesehen in vergleichbaren Lagen. Genau, in Überzahl. Dann auch noch 1-0 Führung. Da wurde man nervöser und brachte Düsseldorf dann unnötigerweise wieder durch eben solche Sachen zum Beispiel wieder ins Spiel. Und so passiert es dann in der 71. Minute, dass Bojenik, der eingewechselte Mann, glaube ich, das Tor erzielte, was eigentlich auch in der Entstehung gar nicht so fallen darf unbedingt. Wieder eine Co-Produktion war das. Klaus hatte da Bojenik mit der Hacke in Szene gesetzt von der Grundlinie. Vier Gegenspieler eigentlich in der Nähe plus Heuer Fernandes. Der kann den Ball sogar fast noch halten und dann kullert der Ball so ins Tor. Ganz unglückliches Gegentor in dieser Situation. Kann man auch besser verteidigen. Ja, und dann war es passiert. Das, wovor die HSV-Fans Angst hatten in dieser Situation. Am Ende gab es sogar noch eine Deckelchance, 5 Minuten vor Schluss, von Naray, der ein gutes Spiel gemacht hat. Auffällig, viele Aktionen von Düsseldorf liefen über ihn. Vielleicht auch das ein Grund, warum er da ausgerechnet er die Zielscheibe war, der Pöbelein. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall starkes Spiel von ihm. Am Ende verdienter Punkt für Düsseldorf und der HSV, bitter wieder mal aus der Hamburger Sicht.
Ja, hilft beiden nicht wirklich weiter. Ich meine, HSV weiterhin ohne Niederlage jetzt auch schon seit längerer Zeit.
Ja.
Aber 8. Platz, Ja, ich habe jemanden gelesen auf Twitter, auch ein alter HSV-Fan, der meinte, lieber mit so Leuten wie Reis etc. auf dem 8. Platz stehen, also die sich richtig den Arsch aufreißen für den HSV, als mit irgendwelchen Routiniers, die einen Einjahresvertrag unterschreiben, um den Aufstieg spielen. Also vielleicht ändert sich auch ein bisschen die Mentalität im Fanlager und vielleicht gibt man dem Team rund um Trainer Walter und auch mit den Spielern natürlich auch jetzt von den Fans her mal einfach Zeit und sagt, wir finden das auch okay, wenn ihr euch entwickelt und dann vielleicht erst in 2 Jahren aufsteigt oder dann wieder mitspielt.
Ich glaube, so langsam ist es auch wirklich so durchgesickert. Zumindest höre ich das häufiger von Leuten aus dem HSV-Fanumfeld. Liebe Grüße an Finn an der Stelle, mein Mitbewohner.
Ja, liebe Grüße.
Der sich zu Recht auch häufig darüber beschwert, dass irgendwie in den Medien gerne noch gesagt wird, ja, der große HSV und die Mentalität ist noch Champions League, die Realität sieht anders aus. Ich glaube, mittlerweile ist es auch angenommen. Die Planungen sind mittlerweile einigermaßen solide, finanziell, auch nachhaltig und auch das Umfeld ist langsam ein bisschen gechillter und sieht jetzt auch ein, okay, dieser Weg braucht jetzt vielleicht ein bisschen Zeit und ist dann mit jüngeren, ambitionierteren Spielern auch der bessere vielleicht.
Ja. Ja. Düsseldorf jetzt im ostdeutschen Sandwich zwischen Dynamo und Hansa auf Platz 12. Gibt sicherlich auch angenehmere Positionen Sandwiche. In der Tabelle.
Ja.
Genau. Ja, gut.
Ja.
Na dann, würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem PKW in die dritte Liga.
Ja,
bist du einverstanden?
Sehr gerne,
weil
ja.
Genau darauf will ich Bezug nehmen. Und zwar ist unter der Woche etwas rausgekommen, was ganz interessant ist und das gerade im Hinblick auf die gesellschaftlichen Debatten, die in den letzten Jahren zum Glück geführt werden, spannend sein kann, auch für euch. Und zwar hat die dritte Liga in Kooperation mit Quarks, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Wissenschaftssendung, wird, glaube ich, vom WDR produziert und in der ARD ausgestrahlt, den dritte Liga Klima-Fan-Guide erstellt. Und da könnt ihr euch so das drunter vorstellen, beziehungsweise ihr könnt euch darunter vorstellen, es ist eine ganz fette Tabelle, wo für jeden Verein die Entfernung zum jeweiligen Auswärtsspiel der anderen 19 Vereine steht und dann die Option, die es gibt, also PKW-Anreise, IC oder ICE-Anreise oder Bus-Anreise und dann den CO2-Ausstoß in Kilogramm pro Person und Verkehrsmittel. Also ich kann zum Beispiel mal ein Beispiel nennen. Wenn man als Fan vom VfL Osnabrück zum 1. FC Kaiserslautern fahren will, dann sind das 419 Kilometer. Und mit PKW-Anreise würde man zum Beispiel 84 Kilogramm CO2 ausstoßen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Als Busfahrender würde man nur 9,7 ausstoßen und als Zugfahrender 15. Also Busanreise in dem Fall am besten. Ist eigentlich eine coole Sache, finde ich. Also wirklich, weil so zwischen Bus, Zug und PKW tendiert man ja häufig dann auch mal zum bequemeren Mittel. Und vielleicht, wenn man sich vorher dann nochmal diese Tabelle reinzieht, ist man dann vielleicht oder wird doch vielleicht ein bisschen ans gute Gewissen appelliert und man nimmt dann nochmal den Sonderzug in Kauf oder die Busreise. Ich werde euch die Tabelle mal am Mittwoch in die Story hauen. Dann könnt ihr die upscreenshotten und dann gerne nutzen.
Sache.
Weil es ist eine coole Sache und ich finde es auch interessant. Also auch die ganzen Entfernungen. Wir können auch irgendwann mal so ein Spiel machen. Das kann man nämlich auch damit machen. wie weit weg sind Magdeburg und Osnabrück oder sowas? Weil da stehen jetzt auch nämlich immer die genauen Entfernungen auf den letzten Kilometer genau. Finde ich sehr interessant und natürlich auch eine gute Sache.
Was auf jeden Fall mir auch aufgefallen ist bei dieser Tabelle, ist das ja auch, ich meine, das kann man wissen, aber auch da nochmal auf der Karte abzulesen. Der nördlichste Verein ist ja quasi auch schon wieder Victoria Berlin, oder? So auf einer Höhe mit Meppen und Osnabrück oder so ungefähr.
Ja.
Also der Norden auch jetzt durch den Hansa-Aufstieg völlig unterrepräsentiert in der dritten Liga.
Das gibt Hansa gerne ab, den Titel des nördlichsten Vereins. Ich weiß gar nicht, Kiel ist nördlicher als Rostock, ne? Oder ist
genau, ja.
Oder auch ähnlich, ne? Also gar nicht mehr so dolle, aber
ja,
ist schon nördlicher.
Ja, ich glaube, einen kleinen Tick schon, ja.
Ja. Gut, aber ich glaube, damit kann jeder leben, dafür, dass die Liga-Zugehörigkeit dann einen Stockwerk höher stattfindet.
Na klar.
Ja. Wie weit es von Zwickau nach Duisburg ist oder von Duisburg nach Zwickau, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass das Spiel ein richtig geiles war, über das wir gerne sprechen können. 3-2 ist es ausgegangen für die Schwäne. Und ja, die setzen ihren Aufwärtstrend fort. 3 Siege aus den letzten 5 Spielen, keine Niederlage. Ja. Wo echt vor 6 Wochen noch die rote Zone war, ist mittlerweile echt ein entspannter 12. Platz, also entspannt, soweit man in der dritten Liga davon reden kann. Aber ja, wieder eine richtig tolle Leistung. Dabei sah das Ganze nicht ganz so aus, denn Duisburg mit neuem Trainer ging in Führung. 29. Minute, Marvin Adjani, da gab es einen richtig schönen Pass von Bakalorz. Dann wurde er nochmal quergelegt und Adjani musste nur noch einschieben. Da hat man gedacht, Duisburg spielt wieder die Qualität aus. Bakalorz, Stoppelkamp, haben da wieder die Vision bewiesen und ihre Mitspieler gut in Szene gesetzt. Aber ja, das hat die Zwickauer gar nicht so beeindruckt, denn die haben auch weiter da ihren Stiefel runtergespielt, defensiv teilweise arge Lücken gezeigt, aber das kennen wir ja von der Abwehr teilweise. Aber dann in der 44. Minute, Ronny König wird zu Boden gerungen und der Mann ist ein Baumstamm, also wenn der fällt, dann ist auch wirklich was passiert. Ja. Und ja, Zwickau bekommt den Elfmeter und unser Lieblingsamerikaner in der dritten Liga, Joan Gomez, macht das Tor. Und mit 1-1 gehen Zwickau und Duisburg in die Pause. Und da muss ich sagen, es war schon eine furiose und unterhaltsame erste Halbzeit, die mir gefallen hat, aber die ich so gar nicht erwartet hätte. Oder was meinst du?
Ja, also ob ich jetzt furios auswählen würde, weiß ich nicht. Aber ja, ich hätte es so nicht erwartet, dass Duisburg vielleicht so mit breiter Brust aufspielt von Anfang an. Ja, aber zur Halbzeit war es auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Mit den Toren, Elfmeter, braucht man auch nicht drüber reden, habe ich mir nochmal angeschaut. Genau. Kontakt ist da, kann man pfeifen und deshalb, ja, folgerichtig 1-1. Ärgerlich natürlich aus Zwickauer Sicht, dass es auch direkt mit dem Wiederanpfiff wieder den Rückstand gab. 2-1 für Duisburg, diesmal auch da, du hast sie gerade angesprochen, die Übersicht von Moritz Stoppelkamp, in dieser Situation wunderbar ablesbar, richtig schöner Pass in die Tiefe, in den Lauf zu Orhan Ademi. Und der von halb links ins lange Eck reingewuchtet den Ball. Sowas wünsche ich mir zum Beispiel mal zurzeit bei Kiel. Solche schönen öffnenden Bälle in die Tiefe gibt's da nicht.
Achso, ich dachte, du wünschst dir Orhan Ademi. Ich glaube, das wünschst du dir nicht.
Ja.
Ja, aber das war natürlich, da muss man sagen, da wieder die individuelle Klasse auch von ihm, den Abschluss da so reinzuballern, das war nicht schlecht. Uwe Schubert, der neue Trainer, vielleicht noch einmal ganz kurz auf ihn zu sprechen zu kommen. Er ist ja der Nachfolger von Pavel Dotschev und er ist ein alter Hase, schon richtig lange bei Duisburg in den U-Mannschaften gewesen, auch als Co-Trainer anfänglich noch und wurde, glaube ich, mal ursprünglich von Ewald Lien geholt. Und ja, der hat jetzt seine Chance bekommen und zu dem Zeitpunkt, also in der 46. Minute, dachte man noch, Mensch, 2 Auswärtstore im ersten Spiel ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Hat jetzt bei der Aufstellung, wenn ich mir das so anschaue, nicht so viel verändert. Klar, Adjani kam jetzt auch in letzter Zeit häufiger mal von der Bank unter Dokchev, aber sonst Stoppelkamp, Bakalorz, Push, Ademi, kannst du ja auch nicht draußen lassen. Aber ja, Gambalis hat zum Beispiel gespielt statt Schmidt. Das ist, glaube ich, auch noch eine Veränderung. Aber es sah eigentlich so ganz in Ordnung aus, wenn man das mit den Duisburger Auftritten, den letzten unter Dotschev vergleicht. Aber es sah häufig auch unter Dotschev so aus, dass es am Anfang in Ordnung lief und dann am Ende abriss. Und genauso war es dann nämlich auch gegen Zwickau, denn das Spiel gestaltete sich nach dieser 46. Minute offen. Es gab Chancen für Duisburg, also die hätten durchaus treffen können, aber wirklich hundertprozentige hatte Zwickau. Gomez, erinnere ich mich da einmal, scheitert am Aluminium und auch noch Dominik Baumann muss eigentlich einmal treffen, muss den nur noch über die Linie schieben. Aber ja, Gott sei Dank, wenn man aus Sicht der Schwäne auf das Spiel schaut, hat er sich da noch rehabilitieren können und zwar in Minute 87. Wenn er den nicht gemacht hätte, wäre es aber auch echt richtig peinlich gewesen, oder?
Ja, das stimmt. Das war ein schönes Anspiel von seinem Mitspieler Horn. Hätte ganz vielleicht abseits gewesen sein können,
ja,
konnte man nicht genau auflösen, weil die den Torwart gibt's ja immer noch nicht. Wissen wir? Genau. Kamera konnte es nicht auflösen Und wie er das dann gemacht hat, war natürlich gut nach dem Anspiel. Hat er auf jeden Fall seinen Tag doch noch gerettet. Ich dachte vorher auch, wenn man sich die Chancen so reingezogen hat, das ist so ein Spiel, boah, Zwickau, heute einfach kein Glück. Das, was sie vorher haben liegen lassen, diese Riesenchance, die da Baumann vorher liegen gelassen hat bei dem Pass von Ronny König, ist schon schwer zu fassen, dass er da irgendwie den Ball nicht traf. Aber umso besser für ihn, dass er dann doch noch traf. Und das war der Auftakt wieder in eine wirklich furiose Schlussphase.
Ja.
Denn
Zinedine Baccalords, sage ich nur.
Genau. Ja, im Windschatten des Schiedsrichters sozusagen, er hat es nicht gesehen, hat Baccalords Gegenspieler Jansen per Kopf da irgendwie umgestoßen, hatte wirklich ein bisschen die Zidane-Vibes, sah dann aber doch noch rot, weil der Linienrichter aufgepasst hatte. 90. Minute, da war auf jeden Fall schon mal Musik drin in dieser Szene und es kam noch dicker, denn zweite Minute der Nachspielzeit, Yannick Vogt, 18 Jahre alt, traf noch zum 3:2 für Zwickau tatsächlich. Weinkauf hatte da im Getümmel der Duisburger Schlussmann mit dem Arm nach vorne weggeklärt. Nicht weit weg genug, weil der Ball dann vor Vogt landete, der sogar mit seinem schwachen rechten Fuß abzog und mit Hilfe des Pfostens dann ins Tor traf.
Geile Geschichte, oder? Weißt du, vor zwei Wochen hatten wir Luca Kerber, der als Youngster da für seinen Heimatclub das Tor schießt. Und Vogt ist zwar nicht Ur-Zwickauer, aber er kommt aus der Region, hat bei Auerbach gespielt und bei Erzgebirge Aue in der Jugend. Und hatte noch keinen Startelf-Einsatz, ein paar Kurzeinsätze, 5 an der Zahl vor dem Spiel. Und jetzt in seinem 6. das entscheidende Tor in der 90. Minute zu schießen. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen neidisch und können auf jeden Fall verstehen, warum er aus dem Ginsen beim Interview bei Magenta Sport da nicht mehr rausgekommen ist. Ne?
Ja, absolut. Klar, den Tag wird er nicht vergessen. Und großartige Moral der Zwickauer, trotz des bis dahin bitteren Tages, wo es halt so aussah, als hätte es nicht sein sollen an diesem Tag mit einem Punktgewinn, sind sie wieder zurückgekommen. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Zwickau ungeschlagen, letzten 5 Spielen 11 Punkte gesammelt. Und davor hatten sie gerade mal 4. Also gerade wirklich auf dem aufsteigenden Ast, ja.
Richtig stark, genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal die Autobahn nach Norden. Fahren die nach Norden, mit dem Bus natürlich, und landen dann in Magdeburg, beziehungsweise landen in Magdeburg und fahren mit den Magdeburgern dann rüber nach Niedersachsen, mit dem Zug nach Meppen.
Umständliche Anreise heute.
Genau, Anreise, aber irgendwie müssen wir ja da hinkommen. das ist das letzte Spiel, über das wir reden wollen. Der SV Meppen gegen die SV Meppen. Ja, Spielvereinigung, ne, oder?
Ich glaube der, aber nagel mich nicht fest.
Ja gut, das Meppen. Ist hier wieder gefährliches Halbwissen.
Meppen im Emsland.
Gegen den ersten FC Magdeburg, das weiß ich aber natürlich, genau.
Ja.
Spannendes Spiel. Bevor wir darüber reden, Magdeburg hat gewonnen, Spoiler. Einmal Props an Meppen. Die haben wir wirklich vor der Saison, glaube ich, beide als Schlusslicht der dritten Liga gesehen und haben auch gesagt, die sind ja nur durch Glück drin geblieben, eigentlich schon abgestiegen gewesen und die spielen bestimmt wieder gegen den Abstieg und jetzt klappt es dann auch mal. Aber sie haben uns eines Besseren belehrt, beziehungsweise Rico Schmidt und seine Jungs. Die Meppner zeigen ansprechende Leistungen, auch wenn sie nicht jedes Spiel gewinnen, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Magdeburg, aber spielen streckenweise richtig guten Fußball, der auf jeden Fall besser ist als das, was viele andere Teams anbieten. Und deswegen muss ich, glaube ich, jetzt nach 12 Spieltagen schon wieder Abstand davon nehmen, dass ich sage, die werden da die komplette Saison in der roten Zone rumkrebsen. Ich meine, das tun sie auch jetzt schon nicht mehr, aber was die offensiv teilweise zeigen, auch im Kombinationsspiel, Luka Tankulic, David Blacher, besonders herauszuheben, finde ich, gefällt mir echt und das habe ich denen wirklich nicht zugetraut. Also wirklich Hut ab vor Rico Schmidt.
Ja, also gehe ich mit, ja. Bei Meppen, da waren wir beide sehr vorsichtig, was das so werden könnte. Muss natürlich aber auch jetzt den Finger in die Wunde legen. Defensiv gab es auch ein Schema, was bei allen drei Gegentoren die Ursache zu sein schien, und zwar Standardschwäche. Bei allen drei Gegentoren sah Meppen nicht gut aus. Die ersten beiden Gegentore waren Freistöße. Das erste Tor hatte Bitroff per Kopf erzielt, übrigens sehr schön und gut platziert ins lange Eck, aus dem Bilderbuch, der Kopfball.
Ja, total.
Genau, und das dritte Tor hat er dann übrigens auch wieder erzielt, diesmal nach einer Ecke, wieder war es Bitroff. Das zweite Tor war Čeka. Jason Čeka, übrigens auch ein sehr interessanter Mann, auch an fast jeder gefährlichen Aktion der Magdeburger beteiligt bei diesem Spiel, hat noch eine Riesengelegenheit für Barış Artık aufgelegt. Mhm. Da hat Artık untypisch für ihn in dieser Saison vergeben, aber genau, Čeka das zweite Tor selber erzielt, so parabelartig ins Tor eingenickt. Da sah ja, übrigens Dumaschke auch nicht gut aus, der den Ball weggefaustet hat, zu kurz, und dann bei Čeka landete der Ball. Ja, also das
schöne Kerze.
Genau, das sollten sie auf jeden Fall nochmal in den Griff bekommen. Dann ja, ist vielleicht auf jeden Fall das gesicherte Mittelfeld auf Sicht möglich, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch. Die beiden Tore für Meppen haben Keuper und Blacher gemacht. Die waren eigentlich relativ schön rausgespielt, beides, fand ich. Also da hat man halt dann wieder die Offensivstärke gesehen. Aber du hast schon recht, defensiv natürlich, ja, ließ vieles zu wünschen übrig, besonders dann auch beim entscheidenden Tor in Minute 87. Da war es nämlich wieder Bitroff. Ist ja eigentlich ein defensiver Mann, auch schon alter Recke, hat schon viel erlebt. Aber ja, warum nicht einfach mal auch Bitroff vielleicht dann im kommenden Spiel nach vorne reinstellen, da mit Lukas Schuler? Da braucht man gar keinen Kai Brünker mehr, weil der hat nämlich auch beim letzten Tor, bei seinem zweiten, beim dritten für Magdeburg, richtig gut getroffen. Nach der Ecke kommt der Ball irgendwie durch zu ihm und er zieht dann da einfach Dropkick-artig ab und ja, der Ball ist drin, 87. Minute, da ist das Spiel natürlich gekillt. Ja, Wahnsinnsleistung von Bitroff, und er hat danach auch gesagt, manchmal spielt man halt auch diese Spiele, wo vieles nicht läuft und ja, wo man vielleicht auch Lücken defensiv aufzeigt, und dann hat man aber doch das Glück, und genau diese Dinge sind halt wichtig, wenn man ganz oben mitspielen will. Und dieses Glück hatte zum Beispiel auch Hansa letztes Jahr, dieses Jahr hat es Magdeburg auch schon ein paar Mal gehabt, und ja, wenn das so weitergeht, dann sind sie nur schwer da zu verdrängen, glaube ich. Also Magdeburg, allein diese Stärke durch Standards. Ich meine, Artık schlägt die da so gefährlich rein. Ich glaube, da hat jeder Verein mit Probleme. Also nicht nur Meppen, sondern ich glaube auch andere haben ja auch schon Standardtore kassiert gegen die Magdeburger. Aber es ist halt einfach eine Waffe, die in der dritten Liga immer wieder gefährlich ist, ne?
Ja, absolut, absolut. Und bei Magdeburg ist es ja auch so, solche Spiele, Moral ist da auch wieder ein Faktor, machen dich wieder stärker für den weiteren Verlauf der Saison. Man weiß, mit Nackenschlägen innerhalb eines Spiels umzugehen, mit Rückständen, auch mit mehrfachen Rückständen, und dann so spät zurückzukommen, das schweißt zusammen als Team und macht dich echt, wenn es bei dir läuft, noch stärker. Auf jeden Fall. Magdeburg, ganz heißes Eisen für den Aufstieg. Braucht man ja jetzt auch keinem mehr erzählen. 5 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Da steht momentan Aufsteiger Dortmund 2. Ja. Noch immer. Ja, aber Magdeburg manifestiert Platz 1.
Noch eine Anmerkung kurz, bevor wir hier Ciao Ciao sagen. Meppen hat noch einen vereinslosen Spieler verpflichtet, und zwar eine Legende. St. Pauli-Vergangenheit, Cottbus, Bochum sind jetzt die Stationen, die mir einfallen. Ich weiß nicht,
Duisburg Leverkusen auch mal. Ganz früher
Leverkusen, auch genau. Ja, ja, Richard Sukutapaso, bulliger Stürmer, treffsicher, U21, Weltmeister oder Europameister? Nee, Europa, gibt ja nur Europameisterschaft damals, glaube ich, gewesen, ne? Mit Mesut Özil und Co., oder nicht?
Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall irgendeine U-Mannschaft. Da hat er mal einen Titel gewonnen
mit
den DFB-Junioren.
Sagen wir mal lieber so. Nicht, dass wir wieder uns zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja, geil, ihn wieder in der dritten Liga zu haben. Und ja, hoffentlich kann er auch noch was zeigen von dem, was wir in Erinnerung haben. Aber ich denke mal, kannst nichts falsch machen. So viel wird er nicht kosten, sonst hätte Magdeburg ihn, glaube ich, Meppen ihn, glaube ich, nicht verpflichtet.
Ja.
Und ich freue mich richtig auf den. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich bin auch gespannt, was er noch so drauf hat. Zuletzt war er in Thailand aktiv, glaube ich. Also auch exotische Fußballabenteuer, die er da noch erlebt hat in den letzten Karrierestationen. Vielleicht kann er davon ja auch was einbringen, was nützlich sein kann für die Meppener Mannschaft. Ja, aber ich denke auch, damit macht man nichts falsch, so jemanden zu verpflichten. In jedem Fall hat er Erfahrung.
Ja.
Und noch ein Punkt, bevor wir hier wirklich Tschüss sagen. Die Dennis-Erdmann-Thematik, die müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen. Da hat sich ja nochmal was in der letzten Woche getan, am Mittwoch. Wir rekapitulieren nochmal. Vor einigen Wochen wurde Dennis Erdmann aufgrund von rassistischen Äußerungen auch im Spiel gegen Magdeburg zu einer 8-wöchigen Sperre verurteilt. dazu gab es noch eine Geldstrafe von 3000 Euro. Dagegen wollte er in Berufung gehen. Das hat er auch gemacht und zwar jetzt in zweiter Instanz vom vor dem Bundesgericht des DFB. Und das hat in Teilen dieses Urteil wieder rückgängig gemacht, beziehungsweise etwas abgemildert. Denn er ist in Berufung gegangen, allerdings nur in Bezug auf das Strafmaß, also in Bezug auf die Länge der Sperre und auf die Geldstrafe. Die Geldstrafe wurde jetzt zurückgenommen und durch dieses Quasi-Geständnis, das kann man nämlich juristisch so sehen, dass er zwar sagt, ja, okay, aber das Strafmaß, das will ich so nicht akzeptieren, das kann man juristisch wohl als Quasi-Geständnis sehen. Dadurch müssten die 13 Zeugen jetzt nicht noch einmal befragt und belastet werden und das wirkt sich dann letzten Endes strafmildernd für ihn aus. So hat dann der Vorsitzende Richter Achim Späth argumentiert. Also wissen wir das auch, dass der Earthman, wie er ja auch wieder auf seinem Trikot stehen hatte, an diesem Wochenende schon wieder zum Einsatz kam.
Boah, ey. Ja, gut. Also, ob das jetzt wieder so ein tolles Zeichen ist, dass man jemanden, der zugibt, dann ja so durch die Blume rassistisch agiert zu haben.
Ja, also das bestreitet er ja noch immer. Aber wie gesagt, juristisch ist das eine andere Geschichte. Er wird jetzt wohl auch froh sein, einfach wieder auf dem Platz sein zu dürfen, über die Geschichte,
Das ist ja halt auch dann im Rechtssystem so festgesetzt. Es kann sich jetzt auch kein Richter darüber hinwegsetzen und sagen so, ja, nee, ich find's scheiße, ich mach das, also ich nehme die Strafe nicht zurück. Also wenn es irgendwo halt so steht im Buch, dann steht's da so drin. Und wie gesagt, der Rechtsstaat hat auch viele gute Seiten. Aber bei solchen Sachen, ja, kann ich nur den Kopf schütteln und das ist wieder so eine Sache, weißt du, das ist jetzt in 3-4 Wochen ist das wieder vergessen und Erdmann macht so weiter wie vorher, weil er sieht, dass er auch ungeschoren davonkommen kann und keine Ahnung, finde ich, ist nicht ein gutes Zeichen, aber ist natürlich auch
vielleicht schwierig, hat er jetzt
einen Verantwortlichen auszumachen.
Wirklich mal daraus gelernt auch. Ich meine, er hat ja jetzt 6 Wochen dann trotzdem ausgesetzt und
er hat das dreimal gemacht. Das ist dreimal bekannt. Er hat es wahrscheinlich viel häufiger gemacht. Ich glaube, der lernt nicht mehr. Ganz ehrlich, ich glaube, der lernt nicht mehr.
Es ist nur zu hoffen, dass er vielleicht doch nochmal daraus lernt und dass jetzt nicht noch einmal passieren muss, das Ganze.
Ja. Na gut.
Jo.
Dann, Hammers, würde ich sagen. Es ist dunkel geworden. Ich habe mich hier hingesetzt, da war es noch hell. Jetzt sitze ich hier
im Dunkeln. Willkommen im Winter und Herbst.
Nur beleuchtet von meinem Laptop. Aber gut. Ja, auch am Sonntag fühlt es sich gut an, mit dir die Folge aufzunehmen, muss ich sagen.
Das kann ich nur zurückgeben,
Gut, da müssen wir mal schauen. Nächsten Sonntag wahrscheinlich nicht, weil da habe ich Geburtstag und da muss ich auch St. Pauli gegen Hansa gucken. Bin ich wahrscheinlich beschäftigt und danach mit blutsenkenden Mitteln beschäftigt. Aber vielleicht eine Option, das auch häufiger mal am Sonntag zu machen, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich denke auch. Zumal ja jetzt wieder das Semester losgeht. Yeah. Richtig.
Ich hab Bock.
Okay. Ja.
Gut, dann sehen wir uns morgen in der Uni. Wir haben tatsächlich Präsenz. Vergiss deine Luca-App nicht, wo dein Impfzertifikat digitalisiert ist.
Sonst schön Handy aufladen,
Genau, draußen stehen. Und wir, liebe Hörerinnen, hören uns dann in einer Woche wieder. Genießt die Woche. Endlich wieder keine Länderspielpause. Endlich wieder guten Fußball in zweiter und dritter Liga. Macht es Jod, bleibt gesund und kommt gut durch die dunklen Tage, Wochen und Monate. Bis dann.
Bis dahin, liebe Grüße.